Soweit, so gut.
Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Soweit, so gut mit Sophia und
Sophie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Heute geht es auch wieder auf die Straße diesmal und zwar mit einem Van. Yes. Und zwar nicht nur irgendeinem. In dem Fall erzählt Sophie uns ein bisschen was und zwar von ihrem Eddie. Ja, ne, wer ist Eddie? Stell dir mal vor, gern, Sophie.
Also erstmal muss ich sagen, ich finde es eigentlich ganz grauenvoll, dass ich hier ein Auto mit einem Namen habe.
Nein.
Ach, doch schon ein bisschen.
Das ist doch total süß.
Ich weiß nicht, ich habe mich eher immer über Leute lustig gemacht, die ihr Auto benannt haben. Aber ich muss sagen, seit ich Eddie habe, ich habe ihn angeschaut und es war ein Eddie und deswegen braucht er auch einen Namen. Und es ist nicht nur ein Alltagsbegleiter, sondern er ist ja auch eben ein Reisebegleiter und deswegen würde ich sagen, hat er auch direkt mehr Persönlichkeit.
Ja, siehst du.
Also, wer ist Eddie? Ich habe Eddie seit Winter 2021. Musste gerade erstmal überlegen, was wir überhaupt für ein Datum haben.
Ja.
Das ist ein Renault Kangoo. Ist jetzt nicht besonders hübsch, würde ich mal behaupten, aber liebenswürdig. Und er erfüllt vor allem seinen Zweck. Also es ist ein Hochdach-Kombi. Das heißt, es ist quasi eine Mischung aus einem Kombi und einem Van. Es ist also nicht so groß wie ein Van, weil ich finde es sehr praktisch, dass ich den gleichzeitig auch als Alltagsbegleiter nutzen kann. Das heißt, es kann auch in gewisser Art und Weise, kann er auch ein Stadtauto sein, aber auf der anderen Seite kann ich auch ihn zum Reisen benutzen. Er ist nämlich hoch genug, dass ich in ihm schlafen kann, mit einer Campingbox, die ich extra dafür gekauft habe. Und seitdem fahren Eddie und ich frohen Mutes durch die Weltgeschichte, mal mehr, mal weniger ruckelig.
Finde ich wunderschön. Und bevor wir zu den Details gehen, erstmal so grundsätzlich, ne, zum Thema Vanlife, will ich einfach mal einwerfen, dass ich finde, du hast damit so einen Traum erfüllt. Also nicht nur deinen eigenen, sondern auch meinen und ich würde sagen ganz, ganz vieler Leute, deren Träume, weil ich finde Vanlife oder eben Mini-Vanlife oder grundsätzlich die Möglichkeit, komplett frei mit einem Auto durch die Welt zu fahren und einfach wirklich überall schlafen und leben zu können, das ist ja wirklich, wirklich so toll. Also das ist ja wirklich die maximale Freiheit eigentlich, die man haben kann. Deswegen finde ich ganz, ganz toll, dass du das eben umgesetzt hast.
Ja, definitiv. Ich bin auch überglücklich, dass es dann irgendwann mal funktioniert hat. Ich merke auch einfach, es ist natürlich total das Trendthema. Das habe ich immer allein in den Unterhaltungen zwischen uns beiden, wie angefixt wir sind, wie angefixt Leute in Social Media sind. Und klar, das spielt bestimmt jetzt auch nochmal Corona mit rein. Es ist natürlich eine ganz andere Art von Reisen, als wenn ich mit vielen Leuten in der Bahn, im Flugzeug oder sonst wo sitze. Ich isoliere mich damit ja auch auf eine bestimmte Art und Weise. Klar. Und dadurch, dass es aber dieses Trendding ist, merkst du das natürlich auch, wenn du auf der Suche nach so einem Auto bist. Also ich habe eine ganze Weile gesucht. Im Endeffekt, ging dann doch innerhalb von mehreren Monaten, als ich mich wirklich mal aktiv hingesetzt habe und überlegt habe, wie viel Geld habe ich eigentlich und was bin ich bereit auszugeben, dann hat das auch funktioniert. Aber auch gerade diese Hochdachkombis sind eben ziemlich beliebt, weil sie eben diesen praktischen Aspekt erfüllen, dass du ein Auto hast und ein Van quasi in gewisser Art und Weise. Und deswegen sind die gerade echt ziemlich rar.
Ey, das glaube ich, natürlich. Ja, es war ja auch gar nicht so einfach, ne, den überhaupt zu kriegen oder dich zu entscheiden, was du für einen nimmst. Wie ist die Entscheidung überhaupt gefallen?
Du musst dir halt einfach überlegen, was möchte ich und was möchte ich auch ausgeben. Das heißt, ich hatte so bestimmte Ansprüche, wie viel das Auto kosten soll, dass es zum Beispiel nicht mehr als 10.000 Euro sein soll, womit ein richtiger Van schon mal wegfällt, zumindest einer, der halt ordentlich in Schuss ist, weil das war auch wieder ein Anspruch, ich wollte kein Auto, das älter als 6 Jahre ist, das schon mehr als 100.000 Kilometer gefahren ist. Im Idealfall wollte ich auch einen Diesel. Ich weiß, ist jetzt nicht so umweltbewusst, aber man merkt einfach tatsächlich einen großen Unterschied bei den Spritpreisen.
Ja.
Gerade auf so vielen Kilometern. Und dann dieses Auto, was eben noch diesen Ansprüchen entspricht, zu finden, das dauert dann halt einfach. Und ich habe dann tatsächlich Glück gehabt auf eBay Kleinanzeigen und war dann auch recht fix, weil ich war einfach eine der ersten Personen, die dem Anbieter geschrieben hat. Und deswegen war ich dann auch die Erste, die das Auto eigentlich gesehen hat. Und dann habe ich gesagt, ich nehme es mit. Und dann war es das halt. Also
okay, ja.
Ich glaube, hätte ich noch länger gezögert, dann wäre das auch weg gewesen. Also es geht dann alles ziemlich fix da.
Also hast du da jetzt auch keine konkreten Tipps, sondern es ist eher so eine Sache von Glück haben, wissen, was man will und schnell sein, oder?
Ja, schon. Also aktuell würde ich sagen, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, es ist auch ein bisschen selektive Wahrnehmung. Aber wenn ich auf der Straße unterwegs bin, ich sehe so viele Hochdachkombis, so viele Vans, gerade so, ja. VW-Busse.
Oh ja, voll.
Aber auch diese Campingbusse und nicht mehr nur diese Camping- oder Wohnmobile, sondern gerade diese Pössl-Busse zum Beispiel, die sieht man vor allem auch richtig viel. Also klar, ich achte da auch irgendwie jetzt gerade ganz anders drauf.
Mhm.
Aber ich finde, es ist einfach gerade so ein Hype. Ich möchte jetzt nicht sagen, ihr müsst das nehmen, was jetzt kommt. Man muss sich, wie gesagt, wirklich überlegen, was will ich denn, was brauche ich denn? Und klar, ich hätte jetzt auch gerne irgendwie so ein VW-Bus oder irgendwas Ähnliches gehabt. Aber abgesehen davon, dass ich da erstmal einige Jahre für arbeiten muss, bis ich mir den irgendwann mal leisten kann, ist es auch gerade gar nicht das, was dann wirklich so praktisch für mich ist. Weil im Alltag brauche ich halt auch mal ein normales Auto. Und dafür ist der Eddie einfach echt praktisch.
Ja,
und für das vollkommen ausreichend. Klar, ich kann in meinem Auto nur schlafen, aber ich kann wenigstens in meinem Auto schlafen. Und den Rest, den muss ich halt draußen machen. Also quasi draußen sitzen, draußen kochen. Aber wenn man weiß, worauf man sich einlässt, finde ich, das ist überhaupt kein Problem.
Ich finde es sogar schön. Ich meine, was gibt es Schöneres als draußen essen?
Das ist natürlich wunderschön, aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, was das bedeutet für schlechtes Wetter. Ich war zum Beispiel 4 Wochen in Südosteuropa unterwegs und ich würde sagen, wir haben so teils im Auto übernachtet. Also ich würde sagen, so 2 Wochen Auto, 2 Wochen Unterkünfte. Also vielleicht noch ein bisschen mehr im Auto als Unterkünfte.
Ja.
Aber du hast zwischendurch halt immer mal schlechtes Wetter. Und du hast auch zwischendurch immer mal, schlechtes Wetter heißt halt einfach natürlich nicht nur Regen, sondern auch Kälte. Weil Kälte ist in dem Auto natürlich auch schwierig. Klar, wir hatten Winterdecken dabei und die waren auch in den sommerlichen Temperaturen, waren die nötig, dass wir nachts, dass es nachts warm genug war.
Gut, aber es ist ja auch erst Mai.
Eben. Und ja, etwa 10 Grad sollte es nachts halt schon haben, damit du angenehm im Auto schlafen kannst. Das ist natürlich was ganz anderes als ein Zelt. Da zieht es natürlich nicht so durch und du stehst viel sicherer. Aber es ist trotzdem natürlich auch nicht toll, wenn du bei 10, 11 Grad morgens aufwachst und dann erstmal rausgehen musst und da nimmst du dann dein Frühstück ein. Du sitzt ja auch nicht gemütlich und im Endeffekt soll ja auch Spaß machen. Deswegen für mich war das jetzt total fein, dass wir es so gemacht haben, weil es macht natürlich auch mal Spaß, dann irgendwo in der Unterkunft zu sein. So kommt man auch wieder mit Leuten in Kontakt. Das ist nämlich natürlich auch ein Punkt. Du bist viel mehr mit dir alleine. Aber es hat so alles so seine Vor- und Nachteile. Und im Endeffekt, es war ziemlich cool. Und ich glaube, Sommerurlaube kann ich natürlich komplett im Auto übernachten. Aber ich freue mich einfach drauf, das dann noch weiter auszuprobieren.
Ja, total. Ja, die einzige Erfahrung, die ich mit Vanlife habe, ist ja nicht mal richtig Vanlife, sondern ich bin als Kind immer mit meiner Familie im Wohnmobil weggefahren. Und ich finde, Wohnmobil, schon allein das Wort im Vergleich zu Van, klingt immer so richtig, richtig spießig.
Ja, okay, es hat so einen altmodischen Aspekt, aber im Endeffekt,
ja, voll.
Ich finde, es ist doch schon wieder irgendwie cool. Man merkt es schon, auch Wohnmobile, natürlich, je nachdem, wo du so bist, denkst, da erfüllen schon manche Leute so ein bisschen das Wohnmobil-Camper-Innen-Klischee.
Ja, ja, voll. Mit so einer Plane oder wie heißt das, so ein Schirmchen, den man so ausfährt und dann da so 5 Wochen an einem Campingplatz hockt mit seinen
Markise,
meinst du? Ja, Markise, genau, und dann auf so einem Campingstuhl sitzt.
Ja, das stimmt. Aber ich finde gerade so zum Beispiel diese Pössl, weißt du, welche ich meine?
Nee.
Diese groß, das sind wie so, jetzt, wenn wir jetzt vom VW-Bus reden, nochmal so eine Nummer größer.
Okay.
Also so eine Mischung zwischen so einem Bus, so einem kleineren Bus und einem richtigen Wohnmobil. Die sind sau teuer. Werde ich mir wahrscheinlich mein Leben lang nicht leisten können. Aber die sind halt richtig cool. Das ist so ein bisschen so ein Mittelding und die sind nicht so spießig altbacken wie das Wohnmobil.
Ja.
Und aber noch ein bisschen luxuriöser als der VW-Bus.
Okay.
Obwohl ich den ja schon luxuriös finde. Aber da gibt es ja so unterschiedliche Varianten.
Voll.
Und man merkt dann also es sind auch so viele unterschiedliche Leute damit dann wieder unterwegs. Also es, ich finde es irgendwie ganz cool, weil ich mit dem Thema nie so in Berührung gekommen bin. Also ich bin früher nie irgendwie mit einem Wohnmobil mit meinen Eltern oder so weggefahren. Das wäre so gar nichts für die gewesen. Aber voll spannend, dass du das so schon erlebt hast und jetzt hoffentlich bald mal mit mir dann das neue Vanlife ausprobieren kannst.
Na klar, ich meine, ich glaube, das ist auch eine Frage von, bist du eben jung oder nicht? Also mit der Familie kannst du halt nicht so einfach, glaube ich, dann bei 10 Grad irgendwo pennen und dann auf einer Matratze, ne? Das heißt, wir hatten natürlich dann einzelne Matratzen, wir hatten eine Heizung drin, wir hatten eine Toilette, eine Dusche und alles.
Ja,
was natürlich das Ganze andererseits auch wieder kompliziert in dem Sinn macht, dass du dann dich um Abwasser kümmern musst, um was weiß ich alles kümmern musst, ne? Und das ist natürlich nochmal anders und es ist einfach ein anderer Lifestyle und kommt wirklich, wie du auch eben meintest, drauf an, was man eben auch möchte überhaupt.
Ja, und ich frage mich halt auch, ob sich, inwiefern sich es vielleicht dann ändern wird, wenn ich älter bin.
Stimmt,
dass ich irgendwann denke, so, das war nett und es war eine richtig coole Zeit und was heißt nett, es war wirklich, wirklich schön, aber ich fühle mich irgendwann, vielleicht kann man sich dann auch anderes leisten, vielleicht will man sich dann auch einfach anderes leisten und sagen, hey, das ist jetzt, ich brauche mal ein bisschen mehr Luxus, in welchem Sinne man dann auch immer Luxus interpretiert. Aber mal schauen.
Ja, total.
Mal schauen, auch wie lange der läuft.
Ach, der wird noch. Eddie, der kann das. Ja gut, aber ich meine, jetzt grundsätzlich, was würdest du sagen, sind denn die Vorteile also von Vanlife grundsätzlich?
Ja, ich meine, wir haben es schon angesprochen. Also der allergrößte Aspekt ist einfach diese Freiheit. Du bist so flexibel, du bist so spontan. Ich meine, du musst es nicht unbedingt sein, du kannst auch alles mögliche planen.
Stimmt.
Sagen, hey, ich bin dann und dann auf dem Campingplatz und auf diesem, dann fahre ich zu dem Ort und so weiter und so fort. Mhm. Aber es steht dir total frei, das so zu planen, wie du magst. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinfliege oder mit der Bahn irgendwo hinfahre oder mit dem Bus oder mit dem oder so, dann ist das ja schon immer eine geplante Fahrt, die muss ich vorher gebucht haben mit dem Auto. Ich kann mich da reinsetzen und na gut, was heißt schauen, wo ich rauskomme? Ich muss schon in eine gewisse Richtung fahren. Aber du weißt ja, was ich damit meine. Es ist einfach so, ich kann gucken, wo ich morgen bin. Ich schaue mal, wie viel ich Lust habe, heute zu fahren. Und vielleicht fahre ich an einem netten Ort vorbei, der lacht mich an. Dann bleibe ich jetzt hier für eine Nacht.
Finde ich total toll.
Und wenn es mir richtig gut gefällt, dann bleibe ich noch eine zweite Nacht. Und das ist es vor allem, was ich halt ziemlich cool finde. Und was aber auch ein Aspekt ist, dass was ich zwischendurch... Nee, was ich eigentlich die meiste Zeit ziemlich genossen habe, ist, dass man doch auch sehr für sich ist.
Mhm.
Ich weiß, es ist nicht so jedermanns Sache. Ich war jetzt zum Beispiel auch zwischendurch in Albanien, in einer größeren Stadt, in einem Hostel. So, das war, dass man so dachte, vielleicht mal wieder so ein bisschen unter Menschen. Und dann dachte ich so eigentlich, nee.
Muss nicht sein.
Muss nicht sein.
Gut, aber du bist auch zu zweit gereist, ne?
Ja, das stimmt. Das ist nochmal ein anderer Aspekt, würde ich sagen, als wenn ich ganz alleine gereist wäre, weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht doch auch ein größeres Bedürfnis gehabt hätte. Aber es ist einfach schön, so mit sich, mit seiner Gruppe oder so zu sein. Und ich finde es dann halt auch deutlich ruhiger. Ich meine, gut, es ist nicht immer das, die Erwartungshaltung, die man hat. Manche wollen auch, selbst wenn man Vanlife macht, kann man ja mehr auf Kommunikation und auf Unterhaltung und was weiß ich aus sein. Und ich fand es halt eigentlich eher entspannt, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das war eben dann für mich ein Vorteil, würde ich sagen.
Ja, doch, verstehe ich total. Und ich glaube, da können auch alle einen Vorteil drin sehen. Also es gibt einfach nichts Schöneres, als quasi aufzuwachen und man ist umgeben von Kühen oder sowas. Oder man geht raus und da ist einfach nur Wald. Oder da ist direkt der Strand und direkt das Meer. Und
genau,
sowas.
Und das war nämlich bei mir auch so. Und ich glaube, wir hatten auch einfach so... Wir waren immer auf Campingplätzen, aber die waren halt auch immer in so einer super Lage. Also wir waren zum Beispiel in Italien direkt am Meer, wir waren in Albanien direkt in den Bergen, um uns herum war halt einfach nur grün, dann sind die Schildkröten langgelaufen, wir waren in Montenegro direkt an einem See. Also es ist so, ich glaube, wenn du dir eine Unterkunft schon wieder suchen würdest, dann wäre das auch immer direkt, ich meine, es ist ja auch alles mit Kosten verbunden.
Das auch noch, genau.
Du würdest ja für so einen Meerblick... würdest du so viel mehr zahlen als für einen Stellplatz mit Meerblick. Also das sind schon irgendwie schöne Sachen, die man sich ja dann irgendwie auch wieder leisten kann.
Das ist wahr, stimmt. Na gut, das waren jetzt super viele Pros. Wie sieht es denn mit den Kontras aus? Was ist denn nicht so gut im Vergleich zu zum Beispiel einem Hostel?
Ja, also klar. Ich würde auf jeden Fall schon mal im Vorhinein sagen, die Pro-Argumente überwiegen definitiv.
Ja.
Aber natürlich, klar, man ist weniger unter Menschen. Es kommt darauf an, wie sehr man das benötigt. Also gerade im Vergleich zum Hostel. Mir war das dann schon wieder so, dass ich dachte, oh, zu viele Leute, ich habe heute gar keine Lust zu socializen und ich war ja noch mit einer Freundin unterwegs, reicht doch jetzt erstmal an Kontakten. Und klar, da ist aber auch jeder anders gestrickt. Also deswegen, das ist so ein Halb-Halb-Argument,
glaube ich,
irgendwie eher.
Ja.
Was der allergrößte Kontrapunkt auf jeden Fall sind einfach die Kosten.
Mm.
Das muss man auch einfach in Anbetracht der aktuellen Spritpreise
ich
mal betrachten.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Das ist einfach, also auch in anderen Ländern sind die Spritpreise nochmal unterschiedlich. Wir haben auch sehr unterschiedliche Preise gezahlt, aber zum Beispiel auch in einem Land wie in Albanien waren die Spritpreise ganz genau wie in Deutschland, über 2 Euro der Liter. Und es ist dann schön, wenn man zum Beispiel dann, waren wir noch in Ljubljana in Slowenien und abgesehen davon auch eine super schöne Stadt.
Finde ich auch.
Da ist der Sprit dann für 1,65. Das ist ja jetzt schon fast wieder richtig günstig.
Mhm.
Das geht einfach aufs Geld. Dann zahlt man natürlich Mautgebühren. In den meisten Ländern außerhalb von Deutschland gibt es eine Maut. Fast überall, würde ich fast behaupten. Versicherung. Was kommt? Reparaturen.
Ja, muss man immer mit einrechnen.
Inspektion,
ja.
Sowas, das läppert sich einfach.
Aber ist es dann wirklich unbedingt teurer als ein Urlaub quasi, ich sag mal extra dazu, ein nicht zu umweltunfreundlicher Urlaub, also nicht Ryanair für 15 Euro irgendwo hinfliegen, mit was anderem als einem Van?
Nö, würde ich jetzt gar nicht sagen. Das
ja, okay.
Ist jetzt, also das ist... Das Einzige, was halt, also vom Preis her unterscheidet es sich nicht. Der Unterschied, würde ich eher sagen, ist, wenn ich war wie gesagt in Südosteuropa, ich weiß nicht, durch wie viele Länder ich gereist bin, 7 oder so. Also es sind extrem viele Länder.
Ja.
Und wenn du dir überlegst, du möchtest die alle sehen, also ich habe jetzt natürlich nicht alle 7 Länder extrem intensiv bereist oder alle 6, aber erstmal, wir fliegen vielleicht erstmal nach Italien und dann fliegen wir rüber nach Albanien und dann wieder weiter nach Montenegro.
Ja.
Und das, klar, vielleicht könnte man dann auch irgendwie das mit Busreisen zwischendrin verbinden. Aber wenn du dir überlegst, überall einmal hinzufliegen und dann irgendwie wieder zurückzukommen und weiterzukommen, ich weiß nicht, ob dann nicht vielleicht sogar das mit dem Auto was günstiger gewesen wäre.
Ja, guter Punkt.
Ich kann es gerade nicht sagen, aber es sind gerade vor allem halt auch die Spritpreise, muss man wirklich sagen.
Eben. Also ich erinnere mich daran, dass eben auch aus meiner Kindheit, dass ich immer einen Eindruck hatte oder es so mitbekommen habe von meinen Eltern, dass es nicht unbedingt so viel, also nee, andersrum, dass es eben günstiger ist, als zum Beispiel sich mit der ganzen Familie dann ein Hotelzimmer oder ein Airbnb oder sowas
definitiv
zu holen. Vor allem, weil wir meistens nicht auf Campingplätzen, sondern auf so kostenlosen Stellplätzen übernachtet
haben.
Gut,
mit dem Wohnmobil ist das nochmal was anderes, weil wir hatten ja jetzt auch keine Toilette oder keine Dusche dabei. Ist natürlich doch auch mal angenehm, sich zu duschen.
Ja, klar.
Kann mal nett sein.
Klar.
Und war das euer eigenes Wohnmobil?
Ja.
Das ist natürlich dann auch nochmal, das hast du dir einmal geleistet, das ist nicht günstig.
Stimmt, ja.
Aber dafür hast du dein Hotel dann immer bei dir.
Ja.
Also... Ja.
Ja, und ich erinnere mich wirklich an quasi keinen Urlaub vor dem Wohnmobil. Also ich war wirklich winzig, als es anfing. Und dementsprechend, auf die Dauer, ne, wenn du das zusammenrechnest, all die Jahre von Urlaub, die du keine Hotelkosten zahlen musst,
ja,
gar nicht so schlecht.
Ja, ja gut. Und an der Stelle habe ich noch, ich glaube, ein einziges Kontraargument fällt mir noch ein.
Ja.
Und zwar... Es klingt ein bisschen blöd, aber das Auto kann irgendwie auch in gewisser Art und Weise so ein Klotz am Bein sein, je nachdem, was du so machen möchtest. Weil ich habe gemerkt, auf unserer Reise, es war für mich kein Problem, weil ich sowieso lieber in der Natur bin, aber du hältst dich von Großstädten fern.
Mm, okay.
Gerade von Hauptstädten. Also wir haben eine Hauptstadt gesehen, wie gesagt, Ljubljana in Slowenien. Das ist natürlich auch eine kleinere Stadt und so. Und da waren wir auch nicht auf dem Campingplatz, weil mit Campingplätzen innerhalb der Stadt ist ja meistens auch schwierig. Die sind ja meistens eher ein bisschen außerhalb. Das heißt, wenn du gerne den Stadtkern kennenlernen möchtest, ist das natürlich auch immer noch eine Gurkerei. Und irgendwie, wenn man dann ein Auto hat, dann will man sich auch nicht nochmal ein extra Busticket ziehen. Und das hat man dann gemerkt, dass es dann in einer Großstadt natürlich eher unpraktisch ist. Gerade auch mit Parkplätzen. Also wir waren zum Beispiel, ich habe ja kurz erzählt, eben in dem Hostel in Albanien. Das war in Shkodra, das ist die drittgrößte Stadt Albaniens. Und wir mussten, unser Hostel war an der Hauptstraße und diese Hauptstraße war so verdammt voll und da halt einen Parkplatz zu finden, ist natürlich auch einfach ein Stress.
Boah,
ich bin
ja
jetzt auch nicht die beste Einparkerin und muss ich mir dann einfach nicht antun.
Ja.
So, aber ja, wenn man das weiß und wenn das okay für einen ist oder man muss sich dann wirklich den außerhalb was suchen, wenn man unbedingt reinfahren will, dann vielleicht doch mit dem Bus.
Ja, ich finde, manchmal gibt es ja auch schon die Möglichkeit, dass irgendwie, ja, ich weiß nicht, 20 Minuten oder sowas, 20 Minuten Busfahrt oder 15 oder 10 Minuten
ja.
Busfahrt von
ja.
wirklich vom Zentrum, dass man da dann irgendwo stehen kann.
Ja.
Ja.
Ja, das ist nur noch so ein Argument, dass wenn man da einen Wert drauf legt. Aber wie gesagt, für mich ist es auch nicht dramatisch, jetzt einige Hauptstädte links liegen zu lassen.
Ja, ist ja auch mal eine interessante Art zu reisen, weil ich zum Beispiel reise meistens nur in die Hauptstädte, weil da eben die Zugverbindungen am besten sind. Oder weil es da eben als einzige Stadt noch so ein Hostel gibt, weißt du, sonst musst du dir ja dann alleine so ein sauteures
ja,
Hotel oder so
das
holen.
Das finde ich halt voll spannend, weil natürlich, wenn du nur mit Bus und Bahn reist, dann würdest du eben nicht in diese kleinen
ja,
Orte irgendwo hinkommen, weil das ist ja wieder total unpraktisch, dauert lange, wenn da überhaupt irgendeine Verbindung hingeht, dann kostet es meistens noch Geld und Zeit und so. Deswegen ist es auch einfach spannend jetzt gewesen, so eine neue Art des Reisens
ja,
so für mich selbst auf jeden Fall auszuprobieren.
Ja, glaube ich. Wir haben ja schon einiges über Campingplätze und Stellplätze und sowas gehört. Aber erzähl mal, gibt es da noch irgendwelche Tipps? Also wie übernachtet man am besten? Wo findet man die überhaupt? Und wie spontan kann man das auch alles machen? Und wo liegen die Kosten? So Sachen.
Also spontan würde ich sagen, kann man das meiste auf jeden Fall machen.
Okay.
Vor allem in der Nebensaison. Ich war jetzt im April und im Mai unterwegs. Das ist noch nicht die Hauptsaison. Die Hauptsaison ist gerade jetzt, wenn wir von Südosteuropa sprechen, einfach im Hochsommer. Und du merkst gerade so Richtung Mai, dass sich die Campingplätze füllen. Man merkt auch Unterschiede. Viele Campingplätze machen erst im Mai auf. Je nachdem, wo du bist, zum Beispiel in Südalbanien, machen die erst im Juni auf. Also muss man natürlich dann auschecken. Ich habe es mir irgendwie immer so ein bisschen kompliziert gemacht. Ich habe immer einfach auf Google eingegeben Campingplätze und den Ort. Oder ich habe es mir auf Google Maps angeschaut, dass ich geguckt habe, hey, welche Lage gefällt mir? Gibt es da was? Obwohl ich das eigentlich auch manchmal ganz praktisch sogar finde, weil dann kann ich mir quasi schon direkt den Ort oder die Region so raussuchen. Und dann habe ich auf einem Campingplatz in Albanien eine Frau kennengelernt, die, hauptberuflich nur noch rumreist mit ihrem Wohnmobil.
Cool.
Und die hat mir eine App empfohlen, die heißt Park4Night.
Okay.
Und auf dieser App, die habe ich mal runtergeladen, weil die ist auch so an sich, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, tatsächlich ganz praktisch, weil man da einfach Parkplätze, Stellplätze finden kann und auch unterschiedliche Stellplätze. Also es gibt mal Stellplätze, da sagt irgendwie, darfst du von einem Restaurant parken, kostenlos und dafür sagt der Restaurantbesitzer, kommst du abends zu mir Abendessen, zahlst dafür und dann
ach, cool.
kannst du da aber die Nacht für
auch
kostenlos
entspannt.
Stehen. Oder es gibt richtige Campingplätze mit Duschen, mit Pool und was weiß ich. Oder einfach nur Stellplätze, von denen du ja auch eben schon gesprochen hast, einfach für Wohnmobile, wo man die Nacht über stehen bleiben kann. Gibt es dann natürlich meistens nicht unbedingt Duschen oder Toilette.
Klar.
Aber ganz unterschiedlich. Du kannst es alles filtern, dir den Ort raussuchen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das werde ich auch, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr ausprobieren. Da gibt es, glaube ich, aber noch viel mehr Apps. Also ich glaube, gerade Leute, die das schon länger machen, die das auch noch länger machen als jetzt nur 4 Wochen, die sind da irgendwie noch versierter und recherchieren da noch viel mehr. Genau, das ist so, wie ich an die Stellplätze gekommen bin. Und preislich kommt es natürlich auch wieder drauf an, wo du bist. Also tatsächlich sind die meisten, also Albanien war auch einfach verhältnismäßig ein günstiges Land. Deswegen ist dann natürlich auch der Campingplatz für uns verhältnismäßig günstig.
Wo lag das so?
Das waren, das ist jetzt nur grob geschätzt, weil ich es nicht mehr genau weiß. Weil man es ja dann auch irgendwie immer wieder umrechnen muss.
Ja, klar.
Ich glaube, es waren dann so pro Person vielleicht 5 €.
Ja.
Und sonst ist es meistens, also das heißt dann so 10 € die Nacht. Und tatsächlich war es in den anderen Ländern meistens ziemlich ähnlich. Da waren es eigentlich immer 20 € die Nacht insgesamt.
Okay. Aber pro Person? Nee.
Insgesamt.
Ah,
also 20
okay.
Euro für Auto,
ja,
zwei
okay.
Personen. Da kannst du ja natürlich nicht meckern. Gerade weil, wie gesagt, wir hatten tolle Stellplätze mit schönen Aussichten am Meer, in den Bergen. Halt mit direktem Strandzugang
voll.
Und so.
Ja.
Da kannst du ja für 20 Euro nicht sagen, gerade wenn dann auch nochmal irgendwie ein Pool war, eigentlich da immer dann noch mit dabei, Duschen und Toiletten. Also da habe ich eigentlich ziemlich gute Erfahrungen gemacht und ich, ehrlich gesagt, ich war auch irgendwie ein Fan von den Google-Bewertungen. Also ich muss sagen, das ist eh so ein Reise, also auf Reisen bei mir so geworden, dass ich so total der Fan davon bin, mir auch so Listen für Länder zu erstellen.
Oh ja.
Und ich finde die Bewertung eigentlich immer ziemlich, also ich bin da nie enttäuscht, es passt immer ziemlich gut, das, was beschrieben wird,
ja.
Die Pro- und Contra-Argumente und überhaupt, das, was einem dazu angezeigt wird, wie teuer das alles ist, auch nicht nur für Campingplätze, auch für Restaurants und Bars und Unterkünfte, habe ich da richtig gute Erfahrungen mitgemacht, muss ich nur gerade an dieser Stelle kurz erwähnen, finde ich einfach irgendwie, fand ich sehr praktisch und hat mir auch bei den Unterkünften auf jeden Fall geholfen.
Okay, jetzt meintest du ja eben schon, dass Großstädte oft ein bisschen unpraktisch sind zum Reisen mit einem Van, mit dem Auto grundsätzlich. Aber welche Orte, würdest du denn sagen, bieten sich grundsätzlich an? Oder eben auch in Europa, wenn wir jetzt eben von Europa ausgehen, wo lohnt es sich eher vielleicht?
Also Großstädte lasse ich lieber außen vor, weil es mich auch einfach weniger interessiert, muss ich auch ehrlich sagen. Und weil es unpraktisch ist, das habe ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich finde einfach, dadurch, dass man ja diese Flexibilität, diese Spontanität hat, diese Freiheit, dass ich überall hinfahren kann, ist es doch gerade für mich zumindest cool, dass ich mal an irgendwelche abgelegenen Orte fahren kann.
Ja, total.
Irgendwo, wo ich halt nicht so einfach hinkomme, aber wo ich eben im Auto hinkomme. Natürlich muss man dann auch immer bedenken, wie sind denn die Straßen, was kann mein Auto? Mein Auto hat nur 95 PS, das ist nicht viel. Vor allem nicht für ein vollgepacktes, nicht so kleines Auto auch, ne? Da hat man schon gemerkt, zum Beispiel in Südtirol, je nach Bergstraße, rührt der schon gut auf.
Ja.
Aber man muss sich dem einfach ein bisschen bewusst sein, was halt funktioniert und sich auch informieren. Obwohl ich fast eher sagen würde, manchmal ist auch einfach drauf losfahren oder mit Locals sprechen viel, viel besser. Weil ich habe mich eigentlich informiert, was, ich bin ja immer recht gut vorbereitet.
Ja, immer.
Und habe mich auch so informiert, gerade so in Albanien, wie sind da die Straßen? Ich wollte auch gerne in die nordalbanischen Alpen oder in die albanischen Alpen, die sind halt eben nur im Norden. Und wie funktioniert denn das so? Und ich hatte auch einen Reiseführer, habe da gelesen, schwierig, sollte man nicht, gerade noch im Frühjahr, da kann auch noch viel Schnee liegen, die Straßen sind sehr schlecht. Und ich komme halt in Albanien an und ich denke so, wo sind diese schlechten Straßen, von denen alle gesprochen haben? Wirklich schon der ganze Weg bis ins Camp. Also da waren wir auch in den Bergen, es waren noch nicht die albanischen Alpen, aber es war auch schon höher und wir sind Bergstraßen hochgefahren. Alles gar kein Problem. Super Straßen. Und dann haben wir eben mit einem Local gesprochen, der uns eine Tour empfohlen hat, in die albanischen Alpen, dann noch eine Fähre über einen Bergsee bis rüber in den Kosovo.
Schön.
Und das hat alles so gut funktioniert. Also in den Bergen hatten wir schon einmal so eine Straße, die war schon sehr ausgehöhlt. Und da scheppert es dann halt ein kleines bisschen, aber dann fährst du halt eben nicht so schnell, wie du sonst fahren kannst. Du hast ja Zeit und du nimmst dir ja auch die Zeit. Und das war dann halt einmal in den Bergen und danach, später in einem touristischeren Bergdorf, da war alles wieder so super. Und auch Richtung Kosovo und im Kosovo, das waren Top-Straßen.
Krass, cool.
Also ich glaube, klar, dieses einfach mal ausprobieren ist leichter gesagt als getan, weil wenn es dann wirklich Probleme gibt und auf die du nicht vorbereitet warst, dann stehst du da.
Mhm.
Aber
sogar wenn du da dann stehst, dann, also immerhin kannst du da dann schlafen.
Stimmt, Bett ist dabei.
Ja.
Ja, eben, also ich glaube, man sollte sich da nicht so viel Sorgen machen oder einreden lassen, sich vor allem irgendwie auf die Leute vor Ort verlassen und mutig sein und es einfach mal ausprobieren.
Ja, finde ich super, wirklich super. Also quasi einfach mal stehen bleiben auf der Straße, weil die Straße zu schlecht ist. Das war jetzt eher in der Theorie, aber jetzt mal Realität, was gibt es für Pannen oder was ist dir vielleicht auch schon passiert? Oder wovor hast du Angst?
Also Angst habe ich erstmal vor gar keiner Panne.
Okay.
Weil, das ist auch einer meiner Tipps, ich bin im ADAC. Ich bin ADAC Plus Mitglied.
Nicht gesponsert.
Und da mache ich mir einfach keine Sorgen. Ich denke so, zur Not rufe ich da jemanden an, dann wird schon irgendwer kommen.
Ja.
Also Sorgen mache ich mir da keine. Klar, wenn man mal irgendwo so ein bisschen am irgendwie einen Bordsteinkante oder so mitnimmt und es mal so komisch schrabbelt, denke ich auch so, ach, mein armer Eddie, muss jetzt nicht sein. Aber Ich habe das Glück gehabt, ich bin noch nirgendwo liegen geblieben oder so. Ich hatte nur einmal, das war im Endeffekt war es ein lustiges Erlebnis. Im Endeffekt ist das ja sowieso lustig und entspannt, und dann hat man irgendwie eine Anekdote zu erzählen. Aber wir waren in Süditalien, in Vieste, auf einem Campingplatz, und glücklicherweise, wir wollten noch einkaufen gehen. Uns ist der Aperol leer gegangen. Und, und dann kamen noch so ein paar Kleinigkeiten dazu, dass wir gesagt haben, komm, wir laufen doch nicht zum Supermarkt, wir nehmen das Auto. Und zum Glück haben wir es gemacht, weil wir dann festgestellt haben, das Auto springt nicht an.
Oh.
Und ich habe es dann schon direkt gedacht, es wird die Batterie sein. Und glücklicherweise gibt es aber halt einfach überall nette Menschen. Und ich bin dann zur Rezeption gegangen, die Frau hat dann ihren Vater gerufen und der hat dann irgendwelche Mitarbeitenden gerufen. Und im Endeffekt standen sehr viele italienische Männer auf unserem Campingplatz und haben ein Auto geholt und ein Anlasserkabel. Und der nette Herr, der schräg gegenüber von uns gecampt hat, war auch zufällig noch Autoelektroniker. Der hat dann das alles gestartet, hat uns alles auf Italienisch erklärt. Wir haben nur so mittel viel verstanden, aber mit Händen und Füßen kann man sich ja dann doch immer noch gut verständigen. Und dann ging es auch wieder an. Und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen irgendwie ein Anlasserkabel oder sowas besorgen, dass man sowas mal zur Not im Auto hat. Weil da habe ich auch so gedacht, ja, ist schon besser, und wer weiß, die Batterie scheint jetzt nicht mehr so die allerbeste zu sein. Wenn wir dann irgendwie in Albanien stecken bleiben, irgendwo in den Bergen, ist es wenigstens schön, so ein bisschen die Sicherheit zu haben.
Ja, total.
Auf jeden Fall sind wir dann in die Werkstatt gefahren. Auch wieder ein sehr netter Italiener, der leider kein Wort Englisch gesprochen hat und dann in die Eisdiele nebenan gelaufen ist, und dann musste die Eisverkäuferin, die Deutsch konnte, die ganze Zeit dolmetschen, aber es hat dann im Endeffekt alles funktioniert. Der hatte kein Anlasserkabel, aber er hat unsere Batterie getestet oder meine Batterie getestet und herausgefunden, dass die extrem schwach ist, und dann haben wir sie halt direkt wechseln lassen.
Okay.
Es hat dann halt 200 € gekostet, ist halt nicht so doll. Ich habe auch noch eine Start-Stopp-Automatik, dadurch ist die Batterie noch mal teurer. Aber ich bin doch im Endeffekt ganz froh, dass ich das Geld dafür ausgegeben habe, weil wir hatten danach überhaupt keine Probleme mehr. Und wir haben schon davor immer darauf geachtet, irgendwie das Auto nicht zu lange auflassen, Türen nicht auflassen, Lichter aus. Aber du steckst da nicht drin.
Yeah.
Und so warst du wenigstens auf der sicheren Seite. Und danach konnten wir auch mal irgendwie die Türen, es war auch mal gut, die Türen zwischendurch länger aufzulassen. Mhm. Weil man muss auch manchmal ein bisschen durchlüften.
Ja, voll.
aber das war dann die richtige Entscheidung.
Okay.
Also, aber ansonsten fahre ich bisher guter Dinge durch die Welt.
Das freut mich. Ja, ich hatte damals auch immer nur passiv als Kind so miterlebt, dass es auch wirklich eigentlich immer eine Panne gibt. Also bei uns war das, es gab immer irgendwas, was ein bisschen kaputt ging. Und sei es auch nur irgendwie eine kleine Lampe irgendwo oder sowas. Aber dadurch kommt man auch immer wieder vom Weg ab und kann in irgendwelche spannenden Autowerkstätten.
Eben, man kommt mit Leuten in Kontakt und es sind ja dann witzige Geschichten, die man dann im Nachhinein erzählen kann.
Ja, total.
Und es war ja nicht so, dass es uns tagelang aufgehalten hat. Das war dann echt tatsächlich eine Sache, ich glaube, es hat nicht mal eine Stunde gedauert.
Na siehste, entspannt.
Ja.
Ja, na gut. So quasi Zwischenfazit oder Endfazit, ich weiß auch nicht, mäßig, hast du denn irgendwelche Tipps für uns?
Ja, definitiv, was ich gerade schon gesagt habe, ADAC-Mitgliedschaft finde ich schon sehr, sehr praktisch. Ich habe schon gesagt, ich bin ADAC-Plus-Mitglied, was heißt, dass sich meine Mitgliedschaft, also die normale ADAC-Mitgliedschaft, bezieht sich eben auf Deutschland und meine bezieht sich auf Europa, was mir auch wichtig war, weil das brauchst du schon, wenn du mal außerhalb von Deutschland unterwegs sein willst. Und dann gibt es noch ADAC Premium, das ist dann, glaube ich, weltweit. Aber da ich hier nicht genau weiß, wie weit ich mit dem Auto kommen werde, zumindest nicht in nächster Zeit, glaube ich nicht, dass ich jetzt außerhalb von Europa fahren werde, reicht das für mich erstmal. Ich glaube, lass mich nicht lügen, aber das sind so um die 80 € im Jahr, 90?
Das ist ja gar
94
nicht.
Oder so?
Das geht wirklich voll klar.
Ja, also ich glaube, es sind nicht mal 100 € für ein Jahr.
Ja.
Und da weißt du, du hast da deine Telefonnummer, die kannst du in ganz Europa anrufen, wenn was ist. Also da bin ich, also da kannst du ja echt nicht meckern.
Ja, total.
Und ich würde halt im Vorhinein auch mich ein bisschen darauf vorbereiten. Ich war nochmal in der Inspektion. Da wurde alles überprüft, anscheinend nicht die Autobatterie. Ich habe herausgefunden, das ist nicht mit in der Inspektion drin.
Ah, gut.
Aber wenn es nur das ist, mein Gott, das lohnt sich auf jeden Fall. Das hat sich im Endeffekt auch nochmal ein bisschen geleppert. Da habe ich um die 400 Euro nochmal für gezahlt, für die ganze Inspektion. Aber man muss eben dazu sagen, dass ich das Auto, ich habe es jetzt über ein halbes Jahr. Und das war vorher jetzt auch nicht so regelmäßig in der Werkstatt. Also es war alles okay, aber so richtig nachvollziehen konnte man es auch nicht. Und bevor man dann so eine längere Reise macht, finde ich es dann schon wichtig, dass alles einfach überprüft wurde.
Und du musst es ja jetzt nicht vor jeder Reise machen, oder doch?
Nein.
Ja, siehst du dann.
Also also kommt natürlich darauf an, wie regelmäßig, aber wenn man nächstes Jahr nochmal was Größeres machen sollte, dann vielleicht nochmal.
Aber jetzt nicht für den Sommer sofort wieder.
Nein, definitiv nicht. Naja, und so ein paar Sachen standen halt sowieso an, wie so ein Ölwechsel oder so. Und gerade wenn es eben nicht, wenn es schon was länger nicht mehr gemacht wurde, bietet sich das auf jeden Fall an. Und ich gebe lieber mal 400 Euro für eine Inspektion aus, als dass ich eben nichts ausgebe und dann ist was und dann zahlst du aber 4.000 Euro.
Mhm.
Deswegen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Und was auf jeden Fall auch wichtig ist, dass man natürlich seine Papiere mit sich führt, dass man guckt, was braucht man für das jeweilige Land. Ist natürlich auch unterschiedlich.
Ah,
klar,
stimmt.
EU ist natürlich immer ein bisschen praktischer, aber ich war ja auch eben nicht nur in der EU. Und da wird auch immer ein internationaler Führerschein empfohlen, zum Beispiel für Albanien. Den konnte ich mir ganz einfach online beantragen. Das ist je nach Stadt und Kreis ist das sehr unterschiedlich. Aber ich habe es online ausgefüllt, Fotos hochgeladen, 15 Euro überwiesen und dann habe ich das innerhalb von einer Woche zugeschickt bekommen.
Easy.
Das habe ich halt ganz spontan gemacht, weil es mir so eine Woche vorher oder so eingefallen ist, dass man das vielleicht bräuchte. Aber es wird auch nur empfohlen. Empfohlen wird es zum Beispiel auch vom ADAC. Also ich mache hier gerade ein bisschen ADAC-Werbung, merke ich. Aber ich muss sagen, den finde ich schon extrem praktisch. Auch die Seite des ADACs, wo eben auch immer steht, was brauchst du für das jeweilige Land. Auch jetzt mit den Corona-Bedingungen, das steht auch immer dabei. Die geben schon wirklich sehr wertvolle Tipps, wenn man auch mit dem Auto gerade unterwegs ist. Und neben dem internationalen Führerschein braucht man eben die grüne Versicherungskarte. Das ist irgendwie einfach nochmal so ein Versicherungsnachweis. Den kriegt man eigentlich immer zugeschickt von der Autoversicherung. Also hat man eigentlich immer irgendwo in seinen Unterlagen rumfliegen. Ja, ich hatte den auch extra rausgesucht und dann habe ich ihn zu Hause liegen gelassen.
Ups.
Hat auch im Endeffekt hat nie jemand nachgefragt. Also ich hatte dann noch die Fotos auf meinem Handy, wurden mir dann noch netterweise zugeschickt. Aber da muss man halt auch gucken, wie das je nach Land ist. Also in Albanien gilt zum Beispiel auch die grüne Versicherungskarte, die eigentlich so sonst EU-weit gilt. Und dann waren wir zum Beispiel auch mal im Kosovo und da gilt eben die grüne Versicherungskarte nicht. Und dann haben wir an der Grenze für 15 Euro noch eine Versicherung gekauft.
Gut, okay.
Also das geht dann auch immer. Die Leute sind ja meistens auch immer hilfsbereit und nett.
Ja, klar. Und ihr seid ja auch nicht die Einzigen, die das brauchen.
Ja, eben. Also das sind so Tipps, die ich auf jeden Fall... Oh, einen Tipp habe ich noch. Den fand ich sehr wichtig. Und zwar eine Verdunklung. Also ich habe mir meine Scheiben tönen lassen. In Deutschland darf man natürlich nur die hinteren Scheiben, und also die seitlichen hinteren und die Heckscheibe tönen lassen. Aber da habe ich eine 95% Tönung drauf. Das ist das Dunkelste, was man machen lassen darf. Weil es eben super praktisch ist, abgesehen davon, dass natürlich nicht so viel UV und Sonnenstrahlen reinkommen, dass es etwas abgedunkelter ist und vor allem, dass von außen niemand reingucken kann.
Ja.
Weil das muss ja jetzt nicht sein, dass man mich dann beim Schlafen beobachtet.
Ja, wirklich.
Ja, und das kann man halt auch. Ich habe da so 120 Euro oder so, 125, glaube ich.
Geht auch.
Für gezahlt. Klar, wenn man jetzt alles so zusammenrechnet, da sind wir wieder beim Thema Finanzen, das läppert sich, das sind so Kleinigkeiten. Meine Campingbox, ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt habe, was das überhaupt eigentlich ist, aber ich habe so eine Box, die man hinten in den Kofferraum reinschiebt und dann Holzplatten umstapelt und aufstellt quasi. Die Sitzbank in der Mitte ist umgeklappt und dann legt man da einfach eine Matratze drauf. Und hinten kann man dann eben Schubladen rausziehen, da kann man dann dran kochen und Sachen verstauen. Es ist echt super viel Platz in den ganzen Autos. Ja. Es ist so viel Platz. Es ist echt super. Kannst nochmal shoppen gehen, kannst alles Mögliche mitnehmen. Das ist wirklich, also wir haben uns da wirklich sehr eingeschränkt am Anfang der Reise. Und im Nachhinein hat man so gedacht, wäre halt gar nicht so nötig gewesen.
Okay.
Man hätte es sich noch gemütlicher machen können. Aber eben, diese ganzen Kleinigkeiten läppern sich. Ich hatte halt vorher auch noch nicht so viel Campingausrüstung, so schon allein so ein Tisch und Stühle. Mhm. Und wie gesagt, diese ganze Campingbox, die da habe ich schon so geguckt, dass ich das Günstigste raussuche, was es so in fertig gibt. Natürlich kann man es auch selbst bauen oder irgend so eine billige Konstruktion, die irgendwer anders gebastelt hat. Muss ja nicht billig sein, aber kann natürlich. Sind es halt meistens ein bisschen einfache Konstruktionen. Die gibt es auch für günstig, irgendwie auf eBay Kleinanzeigen. Muss man dann mal gucken, dass es mit den Maßen passt. Aber meine hat halt jetzt auch 2.500 € gekostet.
Puh, ja.
Und wie gesagt, das sind jetzt immer so mehrere kleinere, mittlere Beträge. Und die Anschaffungen am Anfang, würde ich sagen, läppern sich. Aber ich muss, das ist ja wie das, was wir eben gesagt haben mit dem Wohnmobil. Das kaufst du einmal und dann hast du dein Hotel. Und es sind einmal jetzt viele Ausgaben gewesen. Und ich weiß, dass Versicherung, Inspektion,
Sprit.
Mhm. Das wird auch weiterhin viel Geld fressen. Aber diese größeren Anschaffungen sind gemacht. Das Auto steht da und fährt gerade noch.
Ja, eben.
Also, ja, und ich hoffe, es fährt auch noch lange so weiter.
Sophie, davon bin ich komplett überzeugt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass du noch ganz, ganz, ganz tolle Reisen machen wirst. Mit Eddie und hoffentlich mir.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja, wirklich. Ich durfte ihn ja bisher einen Tag lang bewundern. Also zusammen hier in, wo waren wir nochmal?
In Winterberg,
in
im
Winterberg.
Sauerland waren wir.
Ja.
Und haben einen Schneespaziergang gemacht und dann noch und im Schnee ein bisschen gekocht. Um das mal auszuprobieren.
Genau.
Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir dann vielleicht irgendwann nochmal eine Folge aufnehmen können, wo wir zusammen über Vanlife in irgendeinem spannenden Land berichten können.
Ich freue mich drauf.
Aber ich würde sagen, das ist so, ja, das ist jetzt auf jeden Fall so mal der Teil 1 zu meinen ersten Erfahrungen zu dem Thema.
Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und für die Infos. Und für die Vorfreude, die ich jetzt schon habe. Genau, wenn es dann irgendwann dazu gekommen ist, dass wir zusammen reisen, aber auch natürlich schon die ganzen Fotos und Videos und Infos über deine Reise, die du jetzt schon gemacht hast, die könnt ihr alle einsehen bei uns auf Instagram unter soweitsogut_podcast. Genau, und ansonsten bleibt gerne dran.
Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin.
Tschüss.